Ja, vielen Dank, Herr Engel, für die freundliche Einführung und vielen Dank auch an die Akademie für die Einladung hierher nach Hamburg, wo ich natürlich, nachdem ich hier studieren durfte, 5 Jahre lang, vor vielen Jahren natürlich jetzt schon, gerne immer mal wieder zurückkehre. Ich weiß, dass Hamburg die Stadt der Bürger ist, des bürgerschaftlichen Engagements. Und deswegen hat Herr Engel ja auch schon einleitend gesagt, möchte ich gerne meinem Vortrag am Ende die Wendung geben, dass ich überlegen möchte, laut überlegen, auch mit Ihnen diskutieren möchte, was können wir in unserer Gesellschaft, was können wir als Einzelpersonen, was können die Institutionen in unserer Gesellschaft tun, um uns an einen Prozess anzupassen, um einen Prozess mitzugestalten und nicht nur zu erdulden, der vor sich geht und der schon vor längerer Zeit begonnen hat. Und dieser Prozess ist natürlich die wachsende Anzahl von Personen mit Demenz in Deutschland. Aktuell etwa 1,4 Millionen im Jahr 2014. Und diese Zahl von Personen mit Demenz wird bis 2050 ansteigen auf 2,6 Millionen. Das hat einerseits mit Spezifika zu tun, wie mit der sogenannten Babyboomer-Generation, aber es hat vor allem damit zu tun, dass das Demenzrisiko mit dem Alter steigt. Und zwar nicht linear, wie Sie hier sehen. Das hier sind verschiedene internationale, sehr große Studien, die hier miteinander mal aufgetragen worden sind. Nicht nur in Deutschland, sondern übergreifend. Im Übrigen ähnliches Phänomen auch in den nicht industrialisierten Ländern, also nicht Westeuropa, nicht USA, ähnliches Phänomen. Mit dem Alter steigt das Demenzrisiko und ganz extrem in diesem Bereich etwa beginnt bei 80 bis 90, 95. Also wenn Sie hier sehen, mit 85 Jahren ist das Demenzrisiko etwa bei 30% und mit 90 liegt es bei knapp 60%. Wenn wir also in den letzten Wochen über die kalte Progression geredet haben im Steuerbereich, dann ist das hier eine sehr heiße Progression, würde ich sagen. Und interessanterweise hier unten in dem Bereich des sogenannten jungen Alters ist der Anstieg des Demenzrisikos gar nicht so groß und hier oben flacht es auch ab. Das sind die sogenannten, die 100-Jährigen, die Centenarians, die Leute, die wirklich diese hohen Altersgruppen erreicht haben und die in der Regel sehr wenige Risikofaktoren haben für Demenzen und die tatsächlich dieses Demenzrisiko nicht mehr exponentiell, nicht mehr so stark ansteigt. Was weniger bekannt ist, ist, dass auch das Geschlecht mit dem Demenzrisiko zusammenhängt. Das Geschlechterverhältnis im Bereich der Demenzerkrankung ist Frauen zu Männer 2:1. Also Demenz, um es mal plakativ zu sagen, ist weiblich. Ja? Hier sehen Sie die sogenannten Inzidenzraten, also die Neuerkrankungsraten, die hier im Bereich zwischen 65 und 75 etwa ausgeglichen sind zwischen Männern und Frauen und dann hier im Bereich ab 75 stark ansteigen für die Frauen. Und das dann auch verbleiben. Das liegt natürlich daran, dass Frauen älter werden als Männer. Aktuell noch in den aktuellen älteren Alterskohorten. Man wird sehen, wie das sich in Zukunft verhält, wenn auch möglicherweise das Mortalitätsrisiko, also die Überlebensrate auch für die Geschlechter sich etwas mehr angleichen, was statistische Daten auch nahelegen. Aber im Moment ist es so, dass also hier es ein Übergewicht an Frauen gibt. Demenzkranker sind Frauen, das gilt vor allen Dingen für die Alzheimer-Demenz. In einigen anderen Erkrankungen, die zu Demenz führen, ist das ausgeglichener. Aber diese Zahlen werden hier vor allen Dingen von der Alzheimer-Krankheit unterfüttert. Vielerorts wird diese enorme Progression wie ein Minnetekel gehandhabt. Also etwas, wo wir uns eigentlich in der hintersten Ecke verstecken wollen, vor allen Dingen, wenn wir die zweite Lebenshälfte erreicht haben, das gilt auch für mich mittlerweile schon, würde ich sagen, dann möchten wir uns am liebsten verstecken, möchten sagen, um Gottes Willen, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Hoffentlich gehöre ich zu diesen Prozentsätzen, die da nicht dazu gehören. Ja? Ich möchte Sie heute auffordern, das nicht zu tun, sondern der guten Tradition der Akademien der Wissenschaften zu folgen und sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, zu gucken, was steckt dahinter, wie können wir uns dem Phänomen nähern mit Wissen, mit mehr Wissen und mit einem Bewusstsein, dass wir sagen, okay, gibt es bestimmte Teile, wo wir sagen, dem können wir begegnen, da können wir etwas machen, da müssen wir uns nicht zum Spielball der Ereignisse, der Phänomene machen, sondern da können wir mitgestalten. Zunächst sollten wir uns beschäftigen mit dem Thema, was ist überhaupt Demenz? Was meinen wir mit diesem Begriff Demenz? Demenz ist im Grunde genommen ein stigmatisierender, ein sehr negativer, ein sehr extremer Begriff. Das kommt nämlich von D weg und Mens, Mentis, Geist. Also Demenz heißt, der Geist ist weg. Ich werde Ihnen später im Laufe meines Vortrags hoffentlich deutlich machen oder nahebringen, dass das bei einem sehr großen Teil der Patienten mit Erkrankungen, die zu Demenz führen, nicht der Fall ist, dass der Geist völlig weg ist. Es ist definiert als schwere kognitive Defizite in mehreren Bereichen und das muss zwingend das Gedächtnis sein, um eine solche Demenzdiagnose stellen zu können, plus X, also plus eine weitere kognitive Störung. Das Bewusstsein sollte erhalten sein, also nicht, dass jemand jetzt im Koma liegt oder im Delir oder so. Es ist unabhängig von der Ätiologie oder dem Verlauf erstmal, es kann also auch reversibel sein. Der allgemeine Demenzbegriff ist erstmal zu unterscheiden von degenerativen Erkrankungen des Nervensystems. Da geht es um fortschreitenden, irreversiblen Abbau von Neuronen. In der Praxis, im Alltag, wird das oft synonym verwendet. Das heißt, wenn wir von Demenz reden, reden wir oft von diesen degenerativen Erkrankungen. Warum ist das so? Weil die Alzheimer-Krankheit, nämlich die typische neurodegenerative Erkrankung für 60% aller Fälle, also aller Demenzen, verantwortlich ist, also dahinter steht. Weitere 20% sind sogenannte vaskuläre Demenzen, die durch kardiovaskuläre Veränderungen hervorgerufen werden, ähnlich den Veränderungen, die wir haben bei Schlaganfällen, bei Herzinfarkten, auch im Gehirn durch eine Minderdurchblutung des Gehirns. Und dann gibt es noch einige kleinere Erkrankungsgruppen hier, die für je 5% etwa der Fälle stehen, Lewy Body Disease, frontotemporale Degeneration, Demenz bei Parkinson-Krankheit und auch noch einige Mischformen dieser. Das heißt, die Alzheimer-Krankheit ist sozusagen die Leitstörung und oft werden diese Begriffe Alzheimer-Krankheit, Demenz und neurodegenerative Erkrankung parallel gebraucht. Muss aber nicht sein. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen, die ebenfalls zur Demenz führen können. Und deswegen ist es auch so, dass wenn wir eine Demenzdiagnose stellen, dass wir dann erstmal die allgemeine kognitive Beeinträchtigung feststellen im ersten Schritt. Wir fangen hier unten an. Haben wir kognitive Defizite ohne Bewusstseinstrübung? Haben wir eine Dauer von mindestens 6 Monaten, also nicht so ganz kurzfristig? Haben wir einen schleichenden Verlauf? Wenn das vorliegt, dann schauen wir, was sind das für kognitive Defizite? Wie ich schon sagte, obligat ist die Gedächtnisstörung. Die muss vorliegen, damit ich eine Demenzdiagnose stellen kann. Dann eine von den anderen, Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen, Visokonstruktion oder Sprache, also mindestens eine weitere. Und ganz wichtig, diese Defizite müssen zu einer Beeinträchtigung der Lebensführung führen. Das heißt, und das habe ich zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich Patienten diagnostiziere, die vorher in etwas besonders, besonders gut waren. Ich sage jetzt mal, der Weltmeister im Kopf rechnen. Ja? Kommt zu mir in die Diagnostik und kann nicht mehr so gut Kopf rechnen. Oder ein Journalist oder Journalistin oder eine Deutschlehrerin, die sich vorher hervorragend ausdrücken konnte, bemerkt eine Verminderung ihrer Fähigkeiten, ja? Was aber nicht zur Beeinträchtigung der Lebensführung führt aktuell. Vielleicht führen würde, wenn man noch im Beruf wäre, das ist dann eine Abschätzungsfrage, aber aktuell nicht zur Beeinträchtigung der Lebensführung führt, dann ist es sehr schwer, eine Demenzdiagnose zu stellen. Dann kann man sagen, okay, wir haben geschätzt ein sehr hohes Ausgangsniveau, was sich verringert hat, das ist vielleicht auch glaubhaft, das können vielleicht auch Angehörige bestätigen, aber das erfüllt dann doch nicht die Kriterien einer Demenz. Würde man sagen, abwarten, gucken, wie der Verlauf ist. Im zweiten Schritt, nachdem ich also das allgemeine Demenz-Syndrom festgestellt habe, schaue ich nach der Ätiologie. oder nach den Ursachen, wobei die wirklichen Ursachen, das haben meine Vorgänger hier in den Vorträgen wahrscheinlich auch schon erläutert, die sind ja in vielen Fällen unklar. Also Ätiologie heißt, was ist der wahrscheinlichste Prozess, der dem zugrunde liegt? Bei den neurodegenerativen Demenzen sind es das die Alzheimer-Krankheit oder fokal beginnende Hirnatrophien, zum Beispiel frontotemporal gibt es im Prinzip, kann man sagen, Atrophien, also Schrumpfungsprozesse von Hirnregionen, vor allen Dingen frontal und temporal im Gehirn, die eben zu Demenzsymptomen führen können. Vaskuläre Demenzen habe ich eben schon erwähnt, aber auch zum Beispiel infektiös-entzündliche Prozesse wie Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, auch bei Tieren bekannt unter dem Rinderwahn, das war ja mal vor einigen Jahren in der Presse, die können auch zu einem Syndrom, also zu einem Demenzsyndrom führen. Auch teilreversible, zum Beispiel ein Hydrocephalus, also eine Abflussstörung des Hirnwassers, was sich über eine längere Zeit entwickeln kann, kann zu Demenzsyndromen führen, die dann aber reversibel sind. Ja, dies ist nur gesagt deswegen, dass wir einfach sehen, es gibt einerseits die Erkrankungen, die zu Demenz führen, und andererseits das Demenzsyndrom. Ein weiterer Begriff, der in diesem Zusammenhang genannt wird, ist der des Mild Cognitive Impairment. Das ist jetzt ein englischer Begriff, den ich bewusst benutze, weil da gibt es ganz, 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 ganz viele verschiedene Begriffe in diesem Bereich. Im Deutschen zum Beispiel die leichte kognitive Störung, die unter bestimmten Bedingungen deckungsgleich ist mit dem Mild Cognitive Impairment. Herr Peterson hat diesen Begriff, ein amerikanischer Forscher hat diesen Begriff gemünzt, schon im Ende des letzten Jahrtausends. Das hier ist jetzt die aktuellste Definition von 2004. Das ist so eine Art von Frühstadium, das kognitiver Beeinträchtigung, leichter kognitiver Beeinträchtigung, die zu einer Demenz führen kann, aber nicht muss. Und deswegen ist ja auch hoch umstritten, weil man natürlich sagt, na ja gut, möglicherweise entwickeln diese Leute diese leichten Einschränkungen, haben ja niemals eine Demenz. Hier ist es, dass ein Defizit in mindestens einem kognitiven Funktionsbereich vorliegt und dass die Alltagskompetenzen weitgehend erhalten sind. Und die typischen Frühsymptome dieser Patienten sind, dass sie vergesslich sind, sich verlaufen, verfahren, da kommen oft so Schlüsselsituationen rein. Also ich stand plötzlich eigentlich in einem vertrauten, in einer vertrauten Ortsteil oder vertrauten Umgebung, wusste gar nicht, wo ich war. So Fehlhandlungen sind oft so Schlüsselsituationen, die genannt werden. Eine Überforderung bei komplexen Aufgaben, ganz klassisch sind Feiern mit vielen Leuten oder komplex andere Situationen. Einladungen oder wenn ich Schriftführer bin von irgendeinem Verein oder so, wo ich dann auf einmal viele Informationen gleichzeitig aufnehmen muss. Und typisch ist auch dann der soziale Rückzug eben aus diesen komplexen Situationen und Depressivität. Wobei Depressivität natürlich nicht nur hier auftritt, sondern auch in anderen Bedingungen, das ist klar. Aber das ist das, die Beschwerden, worunter die Patienten leiden oder mit denen sie sich dann eben auch zum Beispiel an Gedächtnisambulanzen oder auch in ihre Hausärzte wenden. Dann gibt es hier den sogenannten durchlässigen Diagnosestrich, den ich jetzt mal hier hingemalt habe. Dann gibt es irgendwann diesen Übergang zur leichtgradigen Demenz, wo eben diese Kriterien, die ich eben geschildert habe, erfüllt sind, nämlich Defizit in zwei kognitiven Funktionsbereichen, Alltagskompetenzen beeinträchtigt. Wichtig ist, dass in Studien, die geschaut haben über 3 Jahre hinweg, wie ist denn jetzt die Prognose, wie ist die Vorhersagekraft dieser leichten kognitiven Störung für die Demenz, die haben gezeigt, dass etwa ein Drittel innerhalb von 3 Jahren konvertiert, das heißt übergeht zur Demenz, ein Drittel verbleibt in diesem Zustand der leichten kognitiven Beeinträchtigung und ein Drittel verbessert sich wieder. Das ist das Drittel, was vielleicht aufgrund einer vorübergehenden Ereignisses oder einer vorübergehenden Tiefphase eben kognitive Störungen hatte. Beispiel ein schweres kritisches Lebensereignis, Tod eines Angehörigen oder eine Erkrankung, eine depressive Episode und so weiter, was alles auch zu kognitiven Beeinträchtigungen führen kann. Ja. Der Herr Gruber, mein Vorgänger hier, hat im letzten Akademievortrag schon sehr eingehend und sehr einleuchtend erläutert, dass es verschiedene Formen des Gedächtnisses gibt. Das Gedächtnis, was ja das kritische Merkmal ist hier auch für die Demenzdiagnose, ist nicht ein unitäres Phänomen, also nicht ein einheitliches Phänomen, sondern hat verschiedene Aspekte. Und bei leichter bis mittelgradiger Alzheimer-Krankheit, wenn wir das jetzt mal als Leitstörung nehmen, also das häufigste, ist vor allen Dingen das sogenannte episodische Gedächtnis beeinträchtigt. Das heißt, um das jetzt mal auf den Alltag runterzumünzen, also die Frage, wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Ja, es bezieht sich auf eine Episode, nämlich ich habe den ja irgendwann mal, das ist eine Erinnerung an diese Episode, deswegen heißt es episodisch, dass ich das irgendwo abgelegt habe. Oder was hat mir XY, eine andere Person, eben gesagt, wo lag der Schlüssel nochmal? Ja? Das heißt, da muss ich mich an ein zurückliegendes Ereignis erinnern. Das episodische Gedächtnis, das ist vor allen Dingen beeinträchtigt. Was weniger beeinträchtigt ist, ist das sogenannte implizite Gedächtnis. Wo liegt mein Hausschlüssel gewöhnlich? Das heißt, wenn ich einen Platz habe, und das haben ja sehr, sehr viele von uns, und meine Beobachtung ist mit zunehmendem Alter auch zuverlässiger, dass man sich zur Gewohnheit macht, dass man die Sachen immer an den gleichen Platz legt. Das ist viel einfacher, das zu behalten, nicht nur für Leute mit Alzheimer-Demenz, sondern auch schon natürlich einfacher, auch so im Alltag, auch beim gesunden Eltern. Diese Art des Gedächtnisses ist weniger betroffen, ja, weil die Hirnregionen im mediotemporalen Kortex, haben meine Vorgänger auch schon eingehend erläutert, die für das episodische Gedächtnis zuständig sind, die am stärksten von der Degeneration der Neuronen betroffen sind. Das implizite Gedächtnis weniger. Die Frage, was ist ein Schlüssel oder auch wie sieht mein Hausschlüssel aus, dass ich ihn wiedererkenne, wenn da, sagen wir mal, drei verschiedene Schlüssel liegen, ist auch einfacher zu erkennen. Das sogenannte semantische Gedächtnis. Wenn mich jemand fragt, mal mir mal einen Schlüssel auf. Ja, das ist semantisches Wissen, das ist wissensbasierte Gedächtnis oder auch mein Hausschlüssel, den ich seit 20 Jahren habe, den immer wieder, der ist quasi schon Wissensinhalt. Ich weiß, dass der, was weiß ich, rund ist oder eckig ist oder wie auch immer. Semantische Gedächtnis ist auch weniger betroffen. Und am allerbesten erhalten ist das sogenannte prozedurale Gedächtnis, nämlich das Wissen darüber, was mache ich mit dem Schlüssel. Also geben Sie einem schwer betroffenen Alzheimer-Patienten, der starke kognitive Störungen hat, einen Schlüssel in die Hand, stellen Sie ihn vor eine Tür und er wird versuchen, diesen Schlüssel in das Schloss zu tun. Das ist eine Prozedur, also ein Handlungswissen, wenn Sie so wollen, also diese Handlung, die noch weit bis in das Stadium der kognitiven Beeinträchtigung erhalten ist. Deswegen können Patienten mit Demenz auch sehr, sehr lange noch Tätigkeiten verrichten, wie Sportarten ausüben, also Fahrradfahren zum Beispiel oder ein Instrument spielen, singen zum Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel, singen, Musik machen, auch im Haushalt bestimmte Tätigkeiten verrichten, entweder Reparaturarbeiten oder auch Tätigkeiten, was weiß ich, Kartoffelschälen oder solche Alltagstätigkeiten hervorragend verrichten, weil das alles dieses prozedurale Gedächtnis. Viele Angehörige berichten oft davon und sagen, wie kann das sein? Also die Namen der Enkel sind komplett weg. Ja, aber bei solchen Dingen, was weiß ich, die Beethoven-Sonate spielen am Klavier, das geht noch. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Ja? Und das liegt eben daran, dass die verschiedenen Gedächtnistypen unterschiedlich stark betroffen sind. Und das ist natürlich auch eine Chance für den Umgang mit der Demenz, ist eine Chance für unsere Behandlungsmöglichkeiten, dass wir uns konzentrieren auf die Dinge, die noch gut erhalten sind, die noch bis weit in das mittelgradige bis schwergradige Demenzstadium auch erhalten sind und dort versuchen zu stimulieren, dort versuchen die Patienten einzubinden. Jetzt habe ich schon von den Stadien gesprochen. Ganz Pi mal Daumen haben aktuelle Diagnosesysteme verbal, also das heißt nur mit Worten, unterschieden zwischen einem leichten, mittleren und schweren Stadium. Im leichten Stadium der Alzheimer-Krankheit, ich nehme jetzt mal die Alzheimer-Krankheit als Leitstörung, weil wie gesagt, sie ist die häufigste, ist vor allen Dingen eben das Neulernen und das episodische Gedächtnis beeinträchtigt. Das Altgedächtnis, Erinnerungen an Jugend, Kindheit und so weiter sind viel besser erhalten. Das ist der sogenannte temporale Gradient, der verläuft rückwärts, also oder andersrum. Je länger die Sachen her sind, desto besser sind sie erinnerlich. Mit zwei Buckeln. Das eine in der Jugend, in der Jugendzeit. Ich sage jetzt mal Stichwort Tanzboden. Ja, also so die Zeit, wo man die ersten Beziehungen einging, wo man etwas hinaus in die Welt ging, und noch einen Buckel in der späten Kindheit, an die man sich auch sehr gut erinnert. Ansonsten geht eben der temporale Grad, das ist bei allen so, das ist auch im gesunden Altern so, und ansonsten geht dieser temporale Gradient also nach hinten hoch eher als runter. Und deswegen, auch das sagen immer wieder Angehörige, wie kann das sein, dass Dinge, die 30 Jahre her sind, noch behalten werden, während Dinge, die 3 Stunden oder 3 Tage her sind, dass die nicht mehr behalten werden. Das ist so. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jemand plötzlich genesen ist, sondern das hat damit zu tun, dass eben diese Dinge, die schon sehr lange her sind, fast schon Teil des Wissenssystems geworden sind. Also über Fotos, über Berichte, über eigenes darüber nachdenken, erinnern, hat man diese Inhalte so oft wiederholt, dass sie quasi genau wie das Wissen, wie sieht mein Hausschlüssel aus, Teil dieses Wissens, des semantischen Gedächtnisses geworden sind und nicht mehr das episodische Gedächtnis betreffen. Also das ist daher vollkommen erklärlich. Die Hirnstrukturen, die zumindest bei der frühen und mittelgradigen Demenz betroffen sind, die sind dafür nicht mehr verantwortlich. Und deswegen können deren Schäden sich auch nicht auf diese lange zurückliegenden Ereignisse noch nicht auswirken. Wir haben in diesem leichten Stadium zu 30-40% Depressionen. Das ist ein Aspekt, der sehr vernachlässigt wird. Ich gehe darauf später nochmal ein. Wir haben beginnende Verhaltensveränderungen, die oft im leichten Demenzstadium eher so einen Rückzug, ein vielleicht auch mangelnde Initiative, sowas betreffen, manchmal auch wiederholtes Fragen und natürlich auch eben eine depressive Stimmung, die natürlich auch als Verhaltensveränderung wahrgenommen wird, vor allem von Angehörigen. Im mittleren Stadium haben wir dann sowohl stärkere Gedächtnisstörungen, weitere kognitive Störungen, die dann dazukommen, als auch deutliche Verhaltensveränderungen. Also da werden dann oft von den Angehörigen dann diese als Persönlichkeitsveränderung wahrgenommenen Verhaltensänderungen dann auch berichtet. Im schweren Stadium sind dann nahezu alle kognitiven Funktionen gestört. Wichtig ist, die perzeptive, emotionale Wahrnehmung ist durchaus erhalten. So wie wir das auch bei anderen schweren kognitiven Störungen kennen, nicht nur bei Demenz, sondern bei Patienten mit Bewusstseinsstörungen, im Wachkoma zum Beispiel und so weiter. Emotionale Wahrnehmung ist erhalten, und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft an die Pflege und an den Umgang mit Demenzpatienten, die sehr, sehr wohl unterscheiden können, in welcher emotionalen Atmosphäre und Umgebung sie sind. Sie können das aber nicht mehr ausdrücken. Und sie können es nicht mehr mit dem Cortex analysieren oder sprachlich definieren. Interessanterweise verändert sich diese Population. Ich selbst, als ich hier Neuropsychologie gelernt habe, im Übrigen bei Professor Pavlik, der ja auch Mitglied der Akademie ist, so als Faustregel haben wir beigebracht bekommen, so ungefähr so ein Zeitraum. Das sage ich jetzt aber ein bisschen ins Blaue hinein. Die Verläufe sind sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt ja auch darauf an, wann die Diagnose gemacht wird. Aber dass ungefähr das leichte, mittel- und schwere Stadium etwa gleich lang war. Das ist schon einige Jahre her. Heutzutage hat dass der Verbleib in dem leichtgradigen Demenzstadium sich verlängert. Warum? Weil die Leute immer früher ihre Diagnose erhalten. Wir sind sehr, sehr viel sensibilisierter. Die Gedächtnisambulanzen erhalten großen Zulauf, ja, und dann bekommen die Leute eher ihre Demenzdiagnose. Ich sage immer das klassische Beispiel: Früher wurde auch gerade in kleineren Orten, in Großfamilien und so weiter, wurden leicht Demenzkranke einfach auch so mit der Familie so ein bisschen mitgeschuckelt. Ja, die waren dann eben da, das fiel auch vielleicht gar nicht so richtig auf, die kognitiven Störungen, weil eben die prozeduralen Dinge mithelfen, beim Kartoffelschälen, sage ich jetzt mal, und beim Heu einholen oder auch andere Dinge im Haushalt, das ging ja alles noch ganz gut. Enkelschuckeln auf dem Knie, so die üblichen Tagesabläufe mitmachen. Heute fällt das sehr früher auf. Wir haben auch eine sehr viel technisiertere Umwelt. Das heißt, der Umgang mit, ich sage jetzt mal, Handys und Fernbedienung vom Fernseher ist ganz klassisch und so weiter, dass da plötzlich dann sich was verändert, dass man damit nicht mehr so klarkommt wie vorher, das fällt viel früher auf. Liegt natürlich manchmal auch an der komplizierten Technik, die immer komplizierter wird, nicht nur an den Leuten, aber also deswegen kommen die Leute einfach sehr früher in die Versorgung hinein auch. Ja? Und deswegen erscheint dieses Stadium oder das Stadium länger, weil sie eben einfach früher diagnostiziert werden. Es liegt auch daran, dass wir Medikamente zur Verfügung haben heute und andere, auch psychosoziale Behandlungsansätze, die das Fortschreiten der Erkrankung verzögern, um etwa ein Jahr, grob gesagt, 9 Monate bis ein Jahr sind so die Befunde aus Studien. Das heißt, deswegen verbleiben die Leute auch eher dann in diesem Zeitraum. Die wirken auch vor allen Dingen bei den frühen Demenzen stark. Ja, das heißt, wir haben eine größere werdende Gruppe und wenn wir dann noch dieses Vorstadium noch dazu rechnen, wo die Leute auch schon teilweise in den Gedächtnisambulanzen diagnostiziert sind, noch keine, also nicht diagnostiziert, sondern ankommen, diagnostiziert werden, aber noch keine Demenzdiagnose bekommen, sondern eher so, kommen sie noch mal wieder in einem Jahr, wir müssen gucken, ob sich's verschlechtert hat, dann, wenn wir das noch dazu rechnen, dann ist es eine relativ große Gruppe geworden dort. Hinzu kommt, dass Depressionen, depressive Störungen in dem Frühstadium besonders stark sind. Zugegebenerweise ist es schwer, das in dem späten Stadium auch zu messen, wenn man sich nicht mehr so ausdrücken kann. Das muss ich natürlich dazu sagen. Aber es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das Bewusstsein über die eigenen kognitiven Defizite und eben damit in Zusammenhang auch die Niedergeschlagenheit, die Zukunftssorgen und die pessimistischen Gedanken und so weiter, die ja auch verständlich sind, im mittleren Stadium abebben. Bei vielen Patienten, nicht bei allen. Das heißt, wir haben zusätzlich dann auch noch Patienten, die unter depressiven Störungen leiden. Dem ist Rechnung getragen worden. Und zwar gibt es in Deutschland übersetzt seit Mai 2014, also seit letztem Monat, ein neues Klassifikationssystem für psychische Störungen und dazu gehören auch diese neuronalen Störungen, auch die Demenzen. Und man unterscheidet jetzt zwischen dem sogenannten Mild Neurocognitive Disorder, ich nenne Ihnen jetzt die englischen Begriffe nochmal, und Major Neurocognitive Disorder. Die sogenannten MINDS und MANDS, kann man auch sagen. Wir haben noch keine deutschen Abkürzungen, weil das, wie gesagt, gerade frisch erschienen ist. Deswegen nenne ich Ihnen jetzt nochmal diese englischen Begriffe hier. Auch dort ist in diesem neuen Klassifikationssystem ist die Diagnose zweischrittig. Erstmal wird diese Störung diagnostiziert und als zweiter Schritt die Ätiologie, wobei da wirklich im Unterschied zu früheren Systemen wirklich alles drin ist. Nicht nur Alzheimer-Krankheit, nicht nur frontotemporale Demenz, sondern auch Schädel-Hirntrauma zum Beispiel, Parkinson-Krankheit war auch vorher dabei. Das heißt, alle möglichen Störungen, die zu neuronalen kognitiven Störungen, also alle möglichen Erkrankungsprozesse, die zu neuronalen kognitiven Störungen führen. Deswegen auch der etwas sperrige Begriff im Titel. Das war so meine Übersetzung, die ich jetzt gefunden hatte, für das bei Herausgabe der Broschüre noch nicht erschienen deutsche Übersetzungsbuch für diese Klassifikation. Wissen Sie, was da drin steht in dieser Klassifikation? Der Begriff Demenz darf fürs Erste noch weiter benutzt werden. So keck sind die amerikanischen Psychiater, ja, fürs Erste, bis vielleicht die nächste Klassifikation herauskommt und dieser Begriff ganz verschwunden ist. Der wird in Amerika werden solche Prozesse auch gerade, wie ist der Sprachgebrauch, wie ist der Umgang mit Leuten mit spezifischen Bedarfen, mit ethnischen Minderheiten und so weiter, das wird da sehr engagiert diskutiert. Da ist der Begriff Demenz als stigmatisierend verschrien, eben aus den eingangs genannten Gründen. Deswegen müssen wir uns einen neuen Begriff vielleicht ausdenken. Ich weiß es nicht. In jedem Fall ist es so, dass wir jetzt zwei verschiedene Entitäten haben. Wir haben also mild neurocognitive, also diese milde Form und die stärkere Form. Zwei Formen, die unterschiedliche diagnostische Vorgehensweise und unterschiedliche Behandlungsstrategien erfordern. Und das ist natürlich die Stunde derer, die sich jetzt zum Beispiel mit psychosozialen Behandlungsmaßnahmen auseinandersetzen, zu schauen, was können wir denn jetzt mit dieser neu definierten Entität von Störungen tun. In 2017 wird das sogenannte ICD-11, also die WHO-Klassifikation, herauskommen. Die kennen Sie sicherlich alle. Wenn Sie einen Befund kriegen vom Arzt oder so, dann steht da immer so ein Buchstabe drauf, was weiß ich, I oder G oder F. Und dann kommt eine Nummer, Punkt und noch eine Nummer. Nach dieser WHO-Klassifikation werden Diagnosen vergeben. Da gibt es eine große Liste, wo im Prinzip alle Krankheiten, die als solche Krankheiten anerkannt sind, aufgelistet sind und dafür eben auch Behandlungsempfehlungen. Das heißt, die Frage, was vergütet wird an Behandlungsmaßnahmen, richtet sich auch nach dieser Klassifikation. Deswegen erzähle ich Ihnen das jetzt nicht nur aus akademischem Interesse oder weil ich Spaß an Klassifikationen habe, sondern weil, wenn es eine solche Diagnose gibt und es gibt auch noch eine nachgewiesene Behandlungsmöglichkeit für die Diagnose, dann bezahlt auch das Sozialversicherungssystem, also bezahlt auch die Kasse diese Behandlungsoption. Das ist der wichtige Punkt. Im Folgenden werde ich mich auf dieses Mild Neurocognitive Disorder beziehen, nicht auf das Major, einfach weil ich bei dem Major Neurocognitive Disorder keine Expertin bin, eher in dem frühen Bereich. Das bedeutet nicht, dass das in irgendeiner Weise weniger relevant ist. Natürlich, und das wissen wir alle, das wird auch in den Medien diskutiert, ist der Umbau der Pflegesysteme der Umbau des Umgangs auch mit Patienten in schweren Demenzstadien auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich werde mich aber auf diese frühen jetzt beschränken, weil ich da am meisten, glaube ich, sozusagen hätte. Ja, und zwar, wie ist das mit der Prävention, wie ist das mit der Behandlung? Ich werde die Behandlung etwas ausführlicher behandeln, weil mein Nachfolger, der Herr Hennecker, glaube in seinem ganzen Vortrag auf die Prävention eingehen wird und nur einige wenige Sätze jetzt zur Prävention sagen werde, umso mehr aber zur Therapie und Beratung und auch zum gesellschaftlichen Umgang. Wichtig ist ja, dass das auch unterschiedliche Akteure sind. Wir denken vielleicht bei Behandlungsmöglichkeiten immer an Therapie und Beratung und dann an das Gesundheitssystem. Aber im Grunde genommen ist das Thema Prävention ja etwas, was sehr stark auch auf der Eigeninitiative jedes Einzelnen beruht. Natürlich auch auf dem Gesundheits- und Bildungssystem lernen wir präventive Maßnahmen, gibt es Reihenuntersuchungen oder gibt es, wie zum Beispiel wir ja im Kinderbereich haben mit den U-Untersuchungen, gibt es regelmäßige Überprüfungen wie im Zahnbereich, das sind ja alles so Präventionsbereiche, die auch im Gesundheits- und Bildungssystem angelegt sind, aber das ist natürlich auch ein großer Teil Eigeninitiative. Der Bereich gesellschaftlicher Umgang hingegen, da geht es ja auch darum, was können wir als Bürger tun, was können wir als Institutionen, wie können wir uns darauf einrichten, wie können die Medien mit diesem Thema umgehen. Zunächst zum Thema Prävention. Die Schutzfaktoren, also die protektiven Faktoren für Demenzen, was schützt vor Demenz, ist in jedem Fall, und das ist über alle Studien im Grunde genommen die lauteste Stimme, die zu vernehmen ist, ist geistige und körperliche Aktivität. Also das, was Sie alle hier tun oder was wir auch tun, auch schon wir im mittleren Alter, das ist genau der allerbeste Schutz vor Demenzen, vor späteren Demenzen. Dazu gehört auch das Bildungsniveau, wobei das natürlich immer auch ein bisschen davon abhängt, wo und in welcher Zeit man aufgewachsen ist. Das ist zum Beispiel so, ich komme ja von einer ehemals ostdeutschen Universität, da war Bildungsgrad nicht unbedingt immer ein Indikator dafür, wie man jetzt den Schulabschluss hatte und so weiter. Das hing auch immer sehr, sehr viel davon ab, wie man gesellschaftlich verortet ist. Auch heutzutage, das müssen wir auch nur als kleine Nebenbemerkung, all unsere Bildungsberichte, die uns zeigen, dass Migrationsstatus mit formaler Bildung zusammenhängt, hat nicht unbedingt immer was zu tun, tatsächlich mit der geistigen und körperlichen Aktivität. Ja. Auch das Engagement in Vereinen, auch das Engagement in religiösen Gruppierungen und so weiter, alles das kann geistige Aktivität sein. Das muss nicht immer nur formale Bildung sein. Also das heißt Schulabschluss, Studienabschluss und so. Aber natürlich sind das auch Faktoren, die da korrelieren. Und ich weiß, dass eben frühere Generationen, die in den Kriegs- und Nachkriegszeit aufgewachsen sind, natürlich nicht über die gleiche Anzahl von Schuljahren verfügen wie junge Leute heute, weil das andere Zeiten waren. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die dann gleich ungebildet wären. Neben der geistigen und körperlichen Aktivität ist ausgewogene Ernährung und maßvoller Alkoholkonsum, also das berühmte kleine Gläschen Wein, was täglich erlaubt ist, durchaus etwas, was protektiv wirkt. Das zeigen einige Studien, wenn auch nicht mit dem massiven Impetus wie geistige und körperliche Aktivität. Mit körperlicher Aktivität, um nochmal zurückzugehen, ist übrigens wirklich regelmäßig mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche Sport, und zwar ab der 5. Lebensdekade, also mit 40 geht's los. Also Sie können das, ich sehe einige oder viele Angehörige der älteren Generation, das können Sie Ihren Kindern weiter sagen. Mindestens 2 Mal die Woche Sport ist ein sehr, sehr guter Demenzschutz. Zu den Risikofaktoren gehören dann umgekehrt niedriger Bildungsgrad, das Rauchen, die Hypertonie, also der Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Diabetes und frühere Depressionen. Das hier sind die gleichen Risikofaktoren, wie sie auch für Herzerkrankungen, also für kardiovaskuläre Erkrankungen auch sind. Das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und auch frühere Schädelhirntraumata. Ja? Also nochmal zum Thema Helmpflicht. Wir hatten die Diskussion ja gerade in den Medien mit diesen 20% und so weiter. Also ich kann sagen, da können wir von unseren Kindern lernen, also auch ein Schädel-Hirn-Trauma, was sie haben mit 40 oder mit 50 oder mit 60, also lange vor der Zeit, wo sie eine Demenz entwickelt, ist ein hoher Risikofaktor. Betrifft natürlich nur einige wenige, aber ein hoher Risikofaktor für eine spätere Demenz. Es scheint so zu sein, dass ein vorgeschädigtes neuronales System, auch wenn das Trauma ganz woanders liegt, also Trauma meine ich jetzt die Hirnschädigung, kein psychisches Trauma, die Hirnschädigung ganz woanders liegt, dass trotzdem dort eben Demenzerkrankungen sehr viel häufiger sind. Und deswegen wird danach auch immer gefragt, sind Sie mal gefallen, hatten Sie einen Unfall mit Kopfverletzungen, haben Sie im Koma gelegen und, und. Ja, so viel zum Thema Prävention erstmal. Wie gesagt, der Herr Hennecker wird dann noch sehr, sehr viel ausführlicher drauf eingehen. Therapie und Beratung, das sind die Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren am meisten beschäftigt habe. Kurz vorab zur pharmakologischen Behandlung, weil das vielen Leuten, die mit Demenzkranken, mit Alzheimerkranken zu tun haben, sehr geläufig ist. Es gibt 2 verschiedene Typen von Medikamenten, die zur Therapie eingesetzt werden. Einmal, das ist ein furchtbar langes Wort, Acetylcholinesterase-Hemmer. Die sind zugelassen für leichte bis mittelschwere Demenz, verzögern den kognitiven Abbau im Schnitt um etwa 9 bis 12 Monate. Und Memantine bei mittelschwerer und schwerer Alzheimer-Demenz. Es gibt übrigens keine Hinweise darauf, dass beides zusammen besser wirkt als nur eins davon. Also oft wird das eine nicht abgesetzt und das andere dann einfach draufgelegt. Es gibt ein paar Absetzstudien, aber eigentlich sind die zugelassen für verschiedene oder nur leicht überlappende Stadien. Also das sind Verzögerungsmedikamente, wenn man so will. Und die werden eben, wenn die Diagnose gestellt wird, dann auch oft eingesetzt. Haben gewisse Nebenwirkungen wie Übelkeit, manchmal Schlafveränderungen und. Wer die gut verträgt, bei denen gibt es eben einen leicht verzögerten kognitiven Abbau. Mein eigentliches Thema sind jetzt die psychosozialen Behandlungsansätze. Dort haben wir ein Stufenmodell jetzt formuliert in einem aktuellen Lehrbuch, um einfach mal deutlich zu machen, dass Behandlung nicht unbedingt direkt Therapie bedeutet. Die erste Stufe einer Intervention ist ja erstmal schon die Diagnosemitteilung. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Varianten, wie eine Diagnose mitgeteilt werden kann. Manchmal wird die Diagnose dem Patienten sogar gar nicht persönlich mitgeteilt, sondern nur den Angehörigen. Oder die Diagnose wird umschrieben. Dann ist die Frage, wie wird die Beratung, also was jetzt zu tun wird, realisiert? meine Erfahrung, ich habe selber an Gedächtnisambulanzen gearbeitet, ist, dass wenn die Diagnose mitgeteilt wird, die Leute gar nicht aufnahmefähig sind für irgendeine Art von Beratungsinhalten, selbst wenn sie vorher die Diagnose geahnt haben. Das heißt, ein Beratungskonzept müsste so aufgebaut sein, dass die Beratung später erfolgt, wenn die Leute, sag mal, die Diagnose erst mal ein paar Wochen verdaut haben und sich daran gewöhnt haben an den Gedanken. Die Onkologie, ganz anderes Feld, ist uns da um Jahre voraus, kann ich nur sagen. Die haben nämlich sehr ausdifferenzierte und auch bereits kassenfinanzierte Vorgehensweisen für dieses Vorgehen. In den Gedächtnisambulanzen wird diese Beratungsleistung ganz schlecht oder auch gar nicht vergütet. Das heißt, die obliegt oft dem freiwilligen Engagement der jeweiligen Berater oder wird an irgendeine Medikamentenkontrolle drangehängt. Aber ist kein eigenständiges Konzept. Hier ergibt sich jetzt nochmal Thema Veränderung, ein deutlicher Veränderungsbedarf. Also, denn ich denke, Intervention fängt schon hier an. Nicht jeder braucht eine spezielle Therapie. Nicht jeder braucht bestimmte Dinge, die er machen. Manchmal reicht es schon einfach, ein gutes Beratungsgespräch oder mehrere, und die Patienten und ihre Angehörigen haben sehr, sehr gute, für das Frühstadium erstmal sehr, sehr gute Selbsthilfemöglichkeiten. Auf Stufe 2 haben wir sowohl Patienten, die nochmal eine besondere Intervention benötigen für die Aufrechterhaltung kognitiver Funktionen, als auch Patienten, bei denen die soziale Einbindung und Selbstwertstützung wichtig ist. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die sehr viel kognitive Aktivitäten machen, die also PC-Programme regelmäßig bearbeiten und die auch kognitiv sehr eingebunden sind, bei denen aber das Selbstwertgefühl sehr stark beeinträchtigt ist durch die Demenzerkrankung. Es gibt andere, bei denen die sehr sozial sehr gut eingebunden sind, aber vielleicht profitieren würden von einer stärkeren kognitiven Stimulation. Auf Stufe 2 gibt es auch Interventionen, die sogenannte kognitive Stimulationstherapie, die hochfrequent, also mehrmals wöchentlich für mindestens 2 Stunden eben Patienten in 1 bis 2 Stunden, die Patienten in einen sozialen Kontext, einer Stimulation, in eine stimulierende Umgebung einbindet, das heißt eine soziale Umgebung, wo die Leute also hingehen, wo sie Informationen bekommen, wo sie verschiedene Aktivitäten machen, die den gleichen Effekt, nämlich eine Verzögerung des kognitiven Abbaus, bewirkt wie die Medikamente, die ich eben genannt habe. In mehreren Studien auch belegt, breit belegt. Die Finanzierung im ambulanten Bereich ist bisher nicht vorhanden. Sie haben das in Kliniken irgendwo angebunden, auch wieder an ehrenamtliche Tätigkeiten von Selbsthilfeorganisationen angebunden und. Aber hierfür gibt es keine Verordnung. Sie haben Verordnungen für ambulante Ergotherapie oder Physiotherapie, was sicherlich sehr, sehr hilfreich auch ist für viele Patienten, aber für kognitive Stimulationstherapie oft nicht. Außerhalb der Tagesbetreuungseinrichtungen, die dann aber eher für die mittelgradigen, vielleicht auch noch schwerer betroffenen Patienten sind. Also auch hier brauchen wir eine durchaus forschungsbasierte Veränderung auch der Behandlungsangebote im ambulanten Bereich. Die neuropsychologische Therapie übrigens, für die hat Herr Engel einhaltend erwähnt, für die ich ausgebildet bin, die erlaubt mir kassenfinanziert Leute zu behandeln, die Schlaganfälle hatten, Schädel-Hirntrauma hatten, alle möglichen Arten von neurologischen Erkrankungen, aber keine Hauptdiagnose Demenz. Das ist explizit ausgeschlossen worden, aus welchen Gründen auch immer, ob das die Studienlage sagt, mittlerweile ist die Studienlage da sogar sehr relativ gut, zumindest bei der Stimulationstherapie, oder ob das auch einfach vielleicht die Angst war, was man da lostritt, wenn man an die steigenden Demenzzahlen denkt, ja, also was die Finanzierung dieser Behandlungsaspekte angeht. Aber ich denke, da sollte man nochmal drüber nachdenken, auch was man möglicherweise an Kosten spart, denn in dieser gerade wenn das Patienten sind, bei denen es tatsächlich einen Behandlungsbedarf gibt, dann sind die Angehörigen stark belastet. Und wir haben eben vermehrt, meine Kollegin Gabriele Wirz in Jena kümmert sich da sehr viel drum, vermehrt auch Erkrankungen, Sekundärerkrankungen der Angehörigen durch diese vermehrte Belastung. Also so sehr wir froh sein können, dass sehr, sehr viele Patienten im familiären Bereich versorgt werden, betreut werden. Das gilt im Moment nur für 80% der Patienten, die eben zu Hause betreut und dann gepflegt werden. Da müssen wir uns Gedanken machen, vor allen Dingen, weil im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen die Familien sich ja ganz anders neu strukturieren. Also die Partnerschaften sind nicht mehr so langwierig, lange während. Die Partnerschaften gehen eventuell nach einer Dekade dann in die Brüche. Es werden neue Partnerschaften eingegangen, die möglicherweise für die Betreuung und Pflege nicht so langfristig zur Verfügung stehen. Es gibt viele alleinstehende Ältere, jetzt nicht, weil der Partner gestorben ist, sondern auch einfach, weil sie getrennt sind. Die Kinder leben woanders aufgrund der veränderten Bildungssituation, Mobilität und. Also da haben wir, da sind, glaube ich, noch einige Nüsse zu knacken hier bei diesen Patienten, die auch einen Betreuungsbedarf über die Diagnose und Beratung, Diagnosemitteilung und Beratung hinaus haben. Auf Stufe 3 dann schließlich geht es um die individuelle Behandlung spezifischer Störungen. Das heißt, wenn ich wirklich eine Störung habe, wie zum Beispiel eine Depression, die die kognitive Erkrankung deutlich verschlimmert. Hier haben wir ein Modell, wie das geht mit der Depression und der Demenz. Ist ein bisschen unklar jetzt hier mit den, ja, geht noch. Hier steht die Depression, hier steht die Demenz. Depression und Demenz befinden sich in einem Teufelskreis. Depression bekannterweise führt dazu, dass man inaktiv ist, dass man sich zurückzieht, dass man sich Sorgen um die Zukunft macht und, dass man sich weniger körperlich und geistig betätigt und verstärkt den kognitiven Abbau. Wirkt also genau andersrum als das, was ich eben gezeigt habe. Die Demenz wiederum führt auch dazu, dass ich mich vielleicht aus Scham etwas zurückziehe, dass ich nicht mehr an Aktivitäten teilnehme und verstärkt dadurch, weil ich einfach nicht mehr so viele positive Aktivitäten habe in meinem Leben, verstärkt dadurch die Depression. Nun treten die beiden, habe ich ja schon einleitend gesagt, oft zusammen auf. Und wo die Intervention ansetzt, ist eben genau hier in diesem mittleren Bereich zum Wohle beider Seiten, sag ich mal. Wir können weder die Demenz heilen, das wissen Sie noch, wir können aber ganz gut Depressionen behandeln, auch im Alter. Und deswegen gehen wir auf diese Bereiche hier ein. Ein Beispiel dafür kann ich Ihnen nennen, das ist das Cordial-Programm hier, was ich mit meiner Kollegin Angelika Töner-Otto vor einigen Jahren entwickelt habe, finanziert durch das Bundesministerium für Gesundheit. Wir wollten hingehen, wollten ein Einzelbehandlungsprogramm entwerfen, in dem wir alles, was wir bisher an positiven Ergebnissen aus der Forschung zusammentragen konnten, eben kombinieren. Das Programm hat 6 Module. Hier nach einer Einführung ging es um Gedächtnishilfen, Kalender, also das zielte so auf die Gedächtnisfähigkeit ab, auf Gedächtnisprobleme im Alltag, regelmäßige Aktivitäten, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, Kraftquellen der Lebensgeschichte, das waren Biografiearbeit, der Umgang mit biografischen Materialien, mit Fotos, mit Andenken, Musik, Stücken und so weiter, die einem im Leben sehr viel gegeben haben und mit denen man sich dann beschäftigt. Und dann gab es noch so ein Abschlussmodul. Wir konnten mit diesem Programm die Depressivität bei Frauen signifikant reduzieren. Damit haben wir ja schon mal 2/3 der Leute. Wie Sie hier sehen, das ist der Frauenblock hier in der Interventionsgruppe. Und das haben wir auch nochmal jetzt in einer Reanalyse gezeigt. Das Programm ist sehr, sehr gut akzeptiert worden. Hier die dunkelblauen Balken, die Zahlen brauchen Sie sich jetzt erstmal nicht drum zu kümmern. Die dunkelblauen Balken zeigt, es wurde als sehr hilfreich oder hilfreich wahrgenommen. Ist also sehr gut akzeptiert worden, was viele vorher in Zweifel gezogen haben und gesagt, also die sind ja nicht therapieerfahren und also dahin gehen 12 Mal und da sprechen mit einem Therapeuten. Das ist eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden. Ein Beispiel hier aus dem Aktivitätsaufbau. Wir haben erstmal eine kleine Inventarisierung gemacht von den Aktivitäten, die dann die Leute so angenehm fanden. Also wir haben erstmal eine Fundgrube erstellt von Dingen, die Patienten selbst als angenehm empfunden, haben dann ermittelt, wie häufig machen sie das denn? Und ganz oft gab es da natürlich Unterschiede. Ich mache es sehr gern, aber wie häufig mache ich es wirklich? Vielleicht nur einmal im Monat. Ja, was kann ich tun, um es häufiger zu tun? Also das waren zum Beispiel die Materialien, mit denen wir gearbeitet haben. Ganz viele auch mit so einer Mappe, wo eben solche Blätter, Arbeitsblätter drin waren, einfach um auch die Gedächtnisfähigkeiten zu unterstützen. Wurde immer anhand von diesen Blättern dann auch gearbeitet, damit die Leute sich eben auch durch das Wiedererkennen dieser eigenen Aufzeichnungen dann wieder erinnern konnten. Wir haben aus diesem Programm sehr viel gelernt, vor allen Dingen die Frage, was ist denn jetzt mit den Männern? Und eines der zentralen Aspekte bei den Männern, bei den angenehmen Aktivitäten, hing zusammen mit der Frage der Mobilität und der Automobilität. Und das ist was, mit dem ich mich in den nächsten Jahren vermehrt auch beschäftigen werde. Die Frage, kann ich mobil sein, kann ich weiter Auto fahren, welche Unternehmungen kann ich machen, die war doch sehr zentral für die Männer. Und da war es natürlich in vielen Fällen so, dass die kognitiven Beeinträchtigungen, vor allen Dingen die Planungsfähigkeit, die Parallelverarbeitungsfähigkeiten doch auch die Fahrtauglichkeit in Frage setzten und dass das Problem war, mit dem sie gehadert haben. Da haben wir in der Therapie, wir konnten die Fahrtauglichkeit nicht wiederherstellen in der Therapie, nicht mit dieser Art von Therapie. Die wirksamsten angenehmen Aktivitäten waren soziale Aktivitäten. Neben der körperlichen Bewegung auch Naturerlebnisse. Sehr, sehr viele Patienten haben uns erklärt, dass Vögel beobachten, Tiere beobachten, hinausgehen am Feld, also auch vielleicht im Garten sitzen, die Naturphänomene, Wolken beobachten und. Etwas ganz, ganz Wichtiges waren in ihrem Alltag. Etwas, was wir so als vielleicht mittelalte Leute, die an allem so ein bisschen vorbeirennen und immer in Eile sind, gar nicht so im Blick hatten. Also das war etwas, was wir sehr auch von den Patienten gelernt haben. Aushäusige Aktivitäten waren immer besser gewirkt als inhäusige Aktivitäten, obwohl eben dieser soziale Rückzug, die Scham und so weiter dem entgegenstand. Hier ist nochmal die Mobilität, 65+, mit der wir uns hier beschäftigt haben. Also 85% der über 65-Jährigen fahren ja noch mit dem eigenen Fahrzeug, inklusive der Leute, die auch beginnende Demenzen haben. Also das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auch gesellschaftlich auseinandersetzen müssen, gerade in dem Autoland Deutschland. Und wir haben ja die Situation, dass sehr viele andere europäische Länder da schon wirklich auch staatlicherseits Maßnahmen ergriffen haben. Also über 65 Jahre muss sich jeder einer alle zwei Jahre wiederholten Untersuchung unterziehen, ob die Fahrtauglichkeit noch gegeben ist, in Spanien, in Holland, in Skandinavien. Sowas wird hier gar nicht diskutiert. Ich sage auch nicht, dass ich Befürworter dieser Regelung bin. Wie ich ja eben sagte, sind gerade die prozeduralen Fähigkeiten, also dieses hochüberlernte motorische und eingeübte Handeln, was wir ja auch beim Fahren haben, sind ja noch sehr gut erhalten bei Demenz. Also ich denke, es geht nicht unbedingt darum zu sagen, also sobald hier irgendwie Demenz in Sicht ist, müssen wir hier sofort den Riegel vorschieben und dürfen hier niemanden mehr fahren lassen. Aber wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil es dann natürlich auch um das Thema Selbst- und Fremdgefährdung geht. Und es geht auch um den Dialog, den wir führen mit den Patienten, die davon betroffen sind. Ja, ich komme zu meinem dritten Punkt. Jetzt haben wir auch kurz vor 18. Ist auch der letzte Punkt, nämlich der gesellschaftliche Umgang damit, mit dem Thema Demenz. Wie gesagt, mal Neurocognitive Disorder, das sind die Leute, die unter uns sind, die mit uns im Geschäft stehen, die mit uns über die Ampel gehen. Das ist etwas, was in den Medien so gar nicht vorkommt. Wenn Demenzpatienten thematisiert werden, dann geht es immer um Pflege, was natürlich auch wichtig ist. Ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen, aber es geht um Pflege, es geht um das Spätstadium der Demenz, aber es wird oft vergessen, dass viele Patienten mit leichten kognitiven Störungen am gesellschaftlichen Leben auch noch gut teilnehmen und auch teilnehmen können und auch teilnehmen sollen. Aktuell, wenn wir jetzt die 1,4 Millionen halbieren, also als grobe Schätzung, sind es ja 700.000 Personen in Deutschland, die davon betroffen wären. Also die Hälfte ungefähr, sage ich jetzt mal. Zum Vergleich, aktuell ernähren sich etwa 700.000 Menschen in Deutschland vegan, sagt jedenfalls der Deutsche Vegetarierbund. In den Supermärkten haben wir vermehrt regaleweise vegane, vegetarische Produkte. Ja? Also wir stellen uns darauf ein auf eine solche Gruppe von 700.000 Personen. Das sollten wir, denke ich mal, bei den Leuten mit leichten kognitiven Störungen auch tun. Wir müssen Inklusion neu denken. Ja, diese, ich nenne sie jetzt mal MINZ, das ist ein deutscher Begriff noch erfunden, sind Familienmitglieder natürlich, sind Verkehrsteilnehmerinnen, bin ich eben darauf eingegangen, sind Wählerinnen, sind Konsumenten, Konsumentinnen und sind Mediennutzer, Mediennutzerinnen. Das heißt, wir müssen auch in der Medienstadt Hamburg müssen wir uns überlegen, ich habe eben gerade mit Leuten gesprochen, die Kinos betreiben, die sich überlegen, ob sie zu bestimmten Tageszeiten dann vielleicht auch Kinos anbieten. Ich bin in Kontakt mit Filmemachern, die Biografiefilme, also persönlich auf die Biografie der Leute zugeschnitten machen, so 20 Minuten Dauer. Die kann man immer wieder hören, ja, oder sehen. Die kann man vielleicht täglich oder mehrmals in der Woche sich anschauen. Und dabei positive Erlebnisse haben. Das machen wir im Übrigen ja mit jüngeren Generationen auch, dass wir bestimmte Materialien haben, die wir immer wieder nutzen. Ja? Da sollten wir, denke ich mal, vorurteilsfrei drauf zugehen und überlegen, wie wir natürlich immer unter Wahrung des Respekts und immer unter Wahrung der Wünsche und der Selbstbestimmtheit der Leute, wie wir Angebote machen können, um diese Gruppe zu inkludieren und nicht totzuschweigen, wie wir das im Moment tun. Im Gesundheitssystem, das habe ich eben schon erwähnt, wir brauchen Leitlinien zur Aufklärung und Beratung nach der Diagnose. Da gibt es überhaupt nichts. Ja, es gibt Leute, die da forschen, vor allen Dingen an angewandten Hochschulen, in diesem Bereich, aber es gibt da keine, jeder macht das so, wie er meint, ja? Oder nach bestem Wissen und Gewissen und ehrenamtlichem Engagement. Wir brauchen Finanzierung von diesen Beratungsangeboten für Angehörige, für Betroffene, bessere, auf solidere Füße gestellte. Wir müssen uns dem Thema Demenz und Fahrtauglichkeit zuwenden, auch die Begutachtung durch den medizinischen Dienst, wenn es darum geht, Pflegestufe für leicht Demente, das ist ein großes Thema, hat sich vieles schon verbessert. Ich weiß, dass da auch die Kollegen sehr hinzugelernt haben, dass sie also nicht mehr auch die Leute mit Demenz dann fragen, was können Sie noch alles? Und dann sagen die, ja, ich kann eigentlich noch alles. Und dann bekommen die armen Angehörigen irgendwie keine Pflegestufe. Da hat sich schon vieles, vieles getan in den letzten Jahren, das will ich nicht sagen, aber auch da müssen wir eben unterscheiden, müssen wir gucken, was sind die Angebote, die ich für Leute mit leichten kognitiven Störungen mache. Das sind vielleicht, die können vielleicht noch sich anziehen, die können sich auch noch Essen machen, aber die brauchen vielleicht Betreuung, die brauchen vielleicht jemanden, der mit ihnen, der sie begleitet, wenn sie keine Angehörigen haben, damit sie an einer sozialen Aktivität teilnehmen kann. Die brauchen vielleicht Transportdienste und. Ja, diese ganzen Themen möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren und damit beende ich meinen Vortrag und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.